Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie hinter Ihnen und uns hören, das ist der Berliner Wald. Wir befinden uns im Wald mit dem Kollegen Blome und mit dem Kollegen Peter Wohlleben. Herzlich willkommen, Peter. Wir machen nämlich einen Crossover-Podcast. Wir haben eben mit dir für deinen Podcast Peter und der Wald ein langes, interessantes Gespräch über Wald, Klima, das Leben und die Menschen geführt. Und jetzt reden wir mit dir
über... Ich finde, Augstein, wenn ich das sagen darf, ja? Sie könnten auch die Waschmittelwerbung lesen.
Ja, schon, oder? Das mache ich,
das mache ich nebenbei. Das war gut.
Ja. So, pass auf, jetzt reden wir mit dir und auch mit dem Kollegen Blome. Der Kollege Blome trägt übrigens eine Barbour-Jacke. Das ist sozusagen sein Beitrag zum Thema Wald heute. Aber wir reden mit Peter über, fangen wir doch vielleicht mal an, versprichst du dir viel von der neuen Regierung? Die alte Regierung, die hatten ja die Grünen waren da mit dabei, die hatten jetzt 3 Jahre Zeit. Ich weiß nicht, ob du findest, dass sie gute Arbeit geleistet haben. Was erwartest du dir von Friedrich Merz? Wird er ein Klimakanzler?
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ja, Friedrich Merz, Klimakanzler. Also ich kriege ja nicht so viel mit wie ihr wahrscheinlich hinter den Kulissen, aber was da so durchsickert, wird er ja schon ein bisschen zahmer in der Richtung, zumindest in der Richtung, die ich mir wünsche. Klimakanzler glaube ich jetzt nicht und auch kein Waldkanzler hat im Vorfeld...
Wenn ich eins dazwischen frage, was müsste man machen, um ein Waldkanzler zu werden?
Ja.
Ein Hobbit? Behaarte Füße?
Könnte nicht schaden.
Aber er hat doch so ein behaartes Teil, das plötzlich
auf den Kopf. Ja, ich finde, das sieht immer...
Er sieht doch schon aus wie so ein
Waldschrat. Ist das sein Hobbit?
Guck mal hier, also meine, ernst, er hat immer noch eine Insel, ich nicht.
Gut. Auf den Kopf. So. Kollege Wohlleben zog eben seine Kappe ab und lüftete Lichter aus.
Da wächst kein Wald mehr.
Nee. So, aber jetzt nochmal zurück, weil mich das wirklich interessiert. Was müsste man tun, um ein Waldkanzler zu sein? Also jetzt im ganz nüchternen, politisch positiven Sinne.
Also es gäbe 2 Dinge für mich. Das eine ist ein neues Bundeswaldgesetz. Das hat er ja im Vorfeld der Bundestagswahl ausdrücklich abgelehnt. Er sagt, das haben wir seit 50 Jahren, das tut es immer noch. Was ist da drin geregelt? So gut wie nichts. Das ist ja das Schöne für die Waldbesitzerinnen und Besitzer. Also das neue Bundeswaldgesetz, wo zum Beispiel mal drin stünde, was ist denn ordnungsgemäße Forstwirtschaft, die er für alles herhalten muss. Und das zweite wäre...
Also mehr Regeln. Mehr Regeln für Waldbesitzer, die Barberjacken tragen?
Also Regeln stehen ja ganz viele drin, sind aber alle so schwammig, dass man eigentlich machen kann, was man will. Also ich bin dafür, das ist so ähnlich, als wenn es gibt, man muss an roten Ampeln halten, nach Straßenverkehrsordnung und das stünde drin. Es wäre wünschenswert, wenn man an diesen Ampeln hält. Das ist natürlich juristisch zu schwammig. Und also klarere Regeln. Und das zweite ist eine konsequente Umsetzung der Verordnung zur Wiederherstellung der Natur auf EU-Ebene und des Montreal-Abkommens, was für Deutschland einfach mehr und große Schutzgebiete vorsieht.
Also was die Koalition mit Sicherheit festlegen wird, ist, dass Schluss ist mit diesem sogenannten Goldplating. Das hat nämlich die Ampel sehr oft gemacht. Also da kam eine EU-Richtlinie, die war natürlich mit deutscher Zustimmung entstanden. Und setzt aber immer, wie das bei EU-Richtlinien der Fall ist, einen Mindeststandard, den dann jedes Land erfüllen muss, auf seinen nationalen Wegen. Und die Deutschen haben in ihrer nationalen Umsetzung immer noch einen draufgesetzt, uns noch eine Runde teurer gemacht, noch mehr Dämmung, noch mehr Klimaschutzaspekte da reingeflanscht, bis das jetzt die Wirtschaft so langsam aber sicher in die Knie geht. Damit wird Friedrich Merz, glaube ich, aufhören und die SPD wird da mitmachen, weil sie erkennt, dass das ein billiger Weg ist, Wachstum zu schaffen.
Aber das Interessante ist ja, obwohl das so ist, und ich kenne diese Klage aus der Industrie über dieses Goldplating, über diese Übererfüllung
aber
von Standards
kommt das auch.
Und aus der Landwirtschaft, obwohl das so ist, ist doch der Zustand, wenn wir jetzt mal beim Wald bleiben, des Waldes, keineswegs besser geworden in den letzten Jahren, oder Peter?
Nein, das liegt aber wiederum daran, die ehemalige Ampelkoalition hat ja ein neues Bundeswaldgesetz auf den Weg bringen wollen. Und hat sich das haben wir auch sehr akribisch nachvollzogen, Lobby Control hat das gut aufgearbeitet, durch Cem Özdemirs doch lobbyfreundliche Haltung ist das Ganze so aufgeweicht und verzögert worden, dass es eben die Ampelkoalition nicht überlebt hat, dieser Versuch. Und also da muss man ganz klar sagen, also für mich war auch das Bundeslandwirtschaftsministerium einfach fehlbesetzt. Ne? Da hätte ich mir jemand gewünscht, der sich nicht unbedingt auf die Nachfolge in Baden-Württemberg vorbereitet, sondern in der Richtung mal was tut. Also,
ja, wobei vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass da jemand war, der sagte, ich muss in absehbarer Zeit noch mal wieder vor einen Wähler treten. Und vielleicht überlege ich mir und wäge ab, wie viel Klimaschutz, Waldschutz, Waldveränderungen, neue Regeln gehen, bis das passiert, was dem deutschen Klempner mitunter passiert, nach Fest kommt ab. Also die Schraube, Klimaschutz war schon ziemlich angezogen und vielleicht wollte Cem Özdemir sie nicht noch weiter anziehen aus Angst, sie platzt ihm weg, was dann bei seinem Versuchen, baden-württembergischer Ministerpräsident zu werden, ihm persönlich auch noch auf die Füße fällt. Ja. Aber auch insgesamt, man sieht es ja, man hat es gesehen am Heizungsgesetz.
Wie geht's denn dem deutschen Wald, Peter? Erzähl doch mal.
Also dem deutschen Wald geht schlecht. Da kann ich übrigens noch mal an die Wahlen und auch an Cem Özdemir anknüpfen. Also wir erleben auf Tausenden von Quadratkilometern Riesenkahlschläge. So groß hat es in Deutschland noch nie gegeben. Quadratkilometer groß, auch in Schutzgebieten, auch durch Staatsforstverwaltungen, die wirklich grausamst auch mit den Waldböden umgehen. Also mit Planierraupe werden die dann abgeschoben. Und dann werden wieder Nadelbaum-Monokulturen angelegt. Douglasie, Lärche, also auch nicht heimische Bäume dort. In großem Umfang, wir haben gerade eine Statistik für Nordrhein-Westfalen reinbekommen, dass 2/3 des Waldumbaus mit Nadelbäumen, die dort nicht heimisch sind, stattfindet. Oder sagt, Leute, das ist ganz allgemein, müsst ihr einen Schuss mal gehört haben. Und wir kommen wieder zum Wahlvolk.
Mit Bäumen, die mit weniger Wasser auskommen und besser mit dem Klimawandel
Nein,
auskommen?
Nicht
so wird es einem ja erzählt.
Ja, da können wir gleich drauf zurück. Ich wollte nur mal kurz sagen, weil es ist schon richtig, sich vor den Wählerinnen und Wählern zu verantworten. Überhaupt keine Frage. Wir sind ja eine Demokratie und das soll nach Volkeswillen gehen, zumindest nach Mehrheitswillen. Und die meisten Leute mögen es nicht, durch große Fahrspuren zu spazieren, kaputte Wege zu haben durch den Holzabfuhr, diese riesen Kahlschläge, wo die Sonne reinbrennt. Das mögen die allermeisten Menschen nicht. Also ich glaube, dort wird einer sehr kleinen, aber zahlungskräftigen Lobby nachgegeben. Zum Beispiel diese Familienverbände Land und Forst. Das sind ja zum großen Teil Adelsfamilien, die dort so ein bisschen auf Kleinfamilie machen. Ja, das ist fast schon
niedlich. Auch der Adel hat nicht mehr 10 Kinder wie früher. Das ist, die Zeiten sind vorbei.
Naja, also bei manchen scheint das noch zu funktionieren. So, wir waren mal gerade bei den Baumarten. Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Nehmen wir mal die Douglasie. Die Douglasie, die hier angebaut wird, ist eine nordamerikanische Baumart, Westküste. Pazifische Westküste kommt aus den Kaltregenwäldern dort und die baut man hier an, um vertrocknende Fichtenwälder zu ersetzen. Sagt Leute, also A, nicht heimisch, unser Bodenleben kann damit kaum etwas anfangen. Zum Beispiel im Winter sind da auch kaum Insekten drauf, unsere Vögel können dort kein Futter finden und so weiter und so fort. Und vor allem, die Dinger vertrocknen jetzt schon. Ist ja auch logisch, Kaltregenwälder heißt kalt und viel Regen und nicht heiß und trocken. Anderes Beispiel.
Aber muss ich doch einmal fragen, Entschuldigung.
Ja?
Sind die deutschen Förster
alle
oder
doof?
Waldbesitzer? Und zum Teil geht es ja bei denen um generationelles Weitergeben von Vermögen, also von echtem Geld. Sind die alle so, Kollege Augstein sagt es schon, so knalldoof, also eine Pflanze anzubauen, die es kalt und nass gern hat, derweil es hier immer wärmer und immer trockener wird?
Ja.
Ist das wirklich so?
Also knalldoof, so würde ich es jetzt nicht aus höflicher Weise nicht bezeichnen, aber in Bezug auf ökologisches Wissen würde ich sagen, da gibt es riesige Defizite auf jeden Fall. Das weiß man übrigens schon lange. Auch da lässt Alexander von Humboldt grüßen. Oder wir haben bei uns im Ahrtal schon um 1860 Warnungen vor zu viel Fichtenanbau. Das ist ja alles kein neues Phänomen. Da sind wir bei einem deiner Lieblingsthemen, Nikolaus. Klimawandel, falsche Zuordnung, dass diese Fichtenplantagen hier absterben und jetzt zunehmend auch Kiefer. Das gab es auch früher schon, auch vor 200 Jahren. Das wird durch den Klimawandel jetzt beschleunigt. Aber das ist nicht die Ursache. Ursache ist, wir haben dort keine heimischen Ökosysteme.
Peter, du spielst an auf das Buch vom Kollegen Blome, den großartigen Bestseller. Wie heißt der nochmal? Sagen Sie es doch nochmal. Die 12 Wahrheiten.
Falsche Wahrheiten.
Ja, genau. Und da steht nämlich unter anderem ja auch drin, bei dem Kollegen Blome in diesem großartigen Buch.
Falsche
steht
Wahrheiten?
Drin, ja, Mann, falsche Wahrheiten. Falsche Wahrheiten ist ein Oxymoron, die gibt es nicht mehr. Entweder ist es falsch oder ist es wahr. Aber das hat Ihnen der Lektor nicht erklärt. Es spielt keine Rolle. Da steht drin, dass es eine falsche Wahrheit ist, zu sagen, Deutschland tut viel zu wenig für den Klimaschutz. Wie siehst du das?
Deutschland tut mal mindestens zu wenig für den Waldschutz. Für den Klimaschutz, da sind wir, glaube ich, schon ganz gut unterwegs. Gerade im Strombereich, nicht generell im Energiebereich, aber im Strombereich ist Deutschland wirklich gut unterwegs. Also bin ich ganz zufrieden. Aber beim Waldschutz eben nicht. Und das ist auch, hat auch mit Klimaschutz viel zu tun. Also dort sind tatsächlich, ich würde mal wirklich sagen, Leute, die auf dem Stand von vor 50 Jahren argumentieren. Und wir hatten ja eben die Frage, sind die alle doof? Nein. Aber die lesen häufig keine aktuellen Studien und das sollte man schon tun. Also heute wird ja häufig Meinung mit Fakten verwechselt. Das haben wir in der Forstbranche. Also ich habe ja auch Gespräche wirklich mit Ministerien, mit entsprechenden Entscheidungsträgern und Trägern. Und es ist erschreckend, wie wenig dort aktuelle Studienlage in tägliches Handeln umgesetzt wird. Und daran orientieren sich
oder
halt die
Besitzer. Vielleicht messen wir dann den Erfolg falsch, denn wir messen den ja in Wahrheit ganz, ganz überwiegend, den Erfolg der deutschen Klimaschutzgesetzgebung und der ganzen Bemühungen am Ausstoß CO2. Runtergebrochen auf verschiedene Sektoren, aber im Prinzip geht es um diese eine Zahl. Ist es jetzt gefallen? Ist es schnell genug gefallen, um in der Zukunft liegende deutsche, schon festgelegte Ziele zu erreichen? Ist das dann der falsche Maßstab? Und man müsste einen Waldparameter erfinden, der sagt, wenn wir das im Wald nicht erreichen, dann sind wir nicht gut genug?
Also ja, ich glaube, wir brechen das auf zu einfache Kennziffern runter und beißen uns ausschließlich am Klimawandel fest und nicht am Ökosystemwandel. So, wie bekommt man das für Laien gehandelt? Ganz einfach, über eine App, wie zum Beispiel Regenradar. Weiß ich nicht, guckt ihr in sowas rein, wenn ihr wandern geht oder so, ne? So, und so ein Radar, das, also die Daten sind ja alle da, das haben wir auch schon häufiger besprochen mit Leuten, die es umsetzen könnten. Bräuchten wir so eine App und dann gucken wir mal, wie geht's denn heute mal im Wald? Ne? Du könntest theoretisch auch gucken, wie kühl ist es hier, wie gesund sind die Bäume, wie viele Arten gibt es hier, wenn einen das dann überhaupt noch interessiert in der Tiefe. Aber dass man schnell mal drauf gucken kann, sagen, hier ist gerade das und das los, zumindest für Leute, die es interessiert, sodass wir ein bisschen mehr so Citizen Science bekommen und auch Teilhabe für die Leute, was in unserem wichtigsten Ökosystem los ist, weil ansonsten geht man durch und denkt, ja, schön.
Mal Peter, mal ganz kurz mal eine unpolitische Frage. Dein letztes Buch heißt ja, glaube ich, Buchenleben.
Ja.
Und da hast du geschrieben, aus der Sicht eines Baumes.
Ja.
Das Leben eines Baumes stelle ich mir jetzt gar nicht so aufregend vor, weil der steht ja im Wesentlichen immer an einer Stelle und bewegt sich nicht. Also erlebt immer nur das, was um ihn herum so los ist. Wie schreibt man ein ganzes Buch aus der Sicht eines Baumes?
Ja, also es war für mich so ein bisschen die Challenge, weil ich dachte, das muss ja eigentlich stinkelangweilig sein. Aber wenn man sich damit näher beschäftigt, ist es das eben nicht. Ne? Das ist passiert ganz viel. Bäume nehmen Dinge wahr. Bäume haben übrigens sogar Augen. Ja, es hat ein Botanikprofessor aus Österreich schon um 1905 ein ganzes Buch drüber geschrieben. Mittlerweile ist das Universität Bonn, Universität Tübingen hat das bestätigt, dass Pflanzen sehen können, die allermeisten zumindest, mit recht ähnlichen Mechanismen wie wir auch.
Aber warum weichen die Bäume dann nie aus, wenn man auf sie draufläuft?
Ja, also da müssen wir erstmal auf das Modell der Pflanze kommen. Man denkt ja, Pflanzen sind doof, die können ja nicht abhauen. Ne?
So.
Nee, die sind intelligent, weil die ganz wenig Energie verbrauchen. Wir sind doof, wir verbrauchen zum Beispiel jetzt zum Laufen hier irre viel Energie, setzen das in Wärme um. Und Wärmeenergie ist für alle Zeiten verloren. Also alles, was warm macht, ist weg. Wird in Jahrmilliarden nicht mehr für irgendwas verwendbar sein. Pflanzen reduzieren das ganz massiv und haben dafür den Nachteil, dass, also sie haben sich dazu entschlossen, das nicht laufen zu können. Ne? Die hätten Zeit genug gehabt, das zu ändern. Und der große Nachteil ist, klar, wenn man angegriffen wird, kann man nicht weglaufen und deswegen müssen sie ganz, ganz viele Sensoren haben und sagen, da kommt ein Reh, dann mache ich das. Da kommt eine Raupe, dann nehme ich die Strategie. Da kommt ein Pilz, da brauche ich die nächste Strategie. Da kommen feindliche Bakterien, da brauche ich wieder eine andere Strategie.
Da kommt ein Waldbrand, da habe ich die Strategie.
Ja.
Kommt man mit Feuer auch viel besser zurecht, als die meisten Menschen denken?
Jein.
Also ich weiß nicht, ob das hier so ist, aber im Südeuropa ist es jedenfalls so.
Jein. Also da muss man sagen, gibt es ja so römische Berichte, dass ein Eichhörnchen so vor 2000 Jahren von den Pyrenäen bis Gibraltar durch die Baumkronen hüpfen konnte, ohne den Boden zu berühren. In Spanien ist es ja nicht nur so heiß, weil es weiter südlich ist, sondern weil es so stark entwaldet ist. Und deswegen ist es in Spanien auch so trocken. Spanien war ursprünglich mal von Eichenurwäldern bedeckt. Und da sind ja schon natürlich in antiker Zeit zum großen Teil abgeholzt worden. Aber sind wir jetzt drauf gekommen? Weiß ich gar nicht.
Buchenleben, dein Buch aus der Sicht eines Baumes, der sich nicht bewegt, sondern alles an sich vorüberziehen
lässt. Ja, also das ist schlau, dass Bäume das machen. Und wenn man da steht und kann nicht weg, wir denken immer, Evolution heißt, man muss sich anpassen. Nein, Bäume machen das so ähnlich wie wir, die passen ihr Ökosystem an.
Ah.
Als Gemeinschaft. Also die machen es kühler, die lassen es regnen, die schmeißen zum Beispiel große Pflanzenfässer raus, indem sie den Boden so verdunkeln, dass unten nichts wächst, zumindest im Winter nicht. Und im Gegensatz zu einer Freifläche, wo Hirsche, Rehe immer noch was zu fressen finden, und haben darüber, dazu gibt es eine schöne Studie, Uni Mainz, große Pflanzenfresser auch sogar ausgerottet in Deutschland. Ne? Also so Woll-Nashorn, Waldelefant, sowas.
Und machen dann alle Bäume dasselbe? Also ich frage jetzt nur, weil unser einer, wenn wir schon noch mal kurz auf die Politik, denn das ist hier ja auch ein politischer Podcast, lieber Kollege Augstein, lieber Peter.
Ist das nicht ein politfeuchtonistischer Podcast?
Ja, es ist beides. Wir entscheiden ja mit Mehrheit. Und ich bin für die Politik zuständig, ja. Genau. Wir entscheiden ja mit Mehrheit. Wir haben jetzt eine Koalition, die hat eine Mehrheit, eine knappe im Deutschen Bundestag. Und jetzt haue ich ihn an. Also wir entscheiden so und dann muss halt der ganze Laden in die Richtung, in die die Mehrheit will. Ist das bei den Bäumen auch so oder funktioniert quasi die Reaktion des Baumes, der Bäume, nur wenn sie alle mitmachen?
Das Baumparlament?
Ja.
Es ist dann quasi der Einstimmigkeitszwang der Bäume.
Also wie Bäume sich abstimmen, weiß man übrigens nicht. Nur ein einfaches Beispiel. Buche ist die größte Pflanzenpopulation, die sich beim Blühen abstimmt. Das machen die von Sizilien bis Norwegen. Wie weiß man nicht? Das hat mit Wetter nichts zu tun. Es ist bis
Was
heute
heißt,
nicht
abstimmen?
Entdeckt.
Die stimmen alle sich, gleichzeitig.
Dass sie alle gleichzeitig blühen und damit fruchten. Das machen die so alle 5 bis 7 Jahre. Damit die Pflanzenfresserpopulation sich nicht auf die Bucheckern einstellen kann und einen sehr hohen Bestand hat und nachher alles wegfrisst. Deswegen machen die viele Jahre Pause, da verhungern die Tiere und dann blühen alle auf einmal und produzieren einen Riesenüberschuss, sodass etliche Sämlinge überleben. So, das sprechen die ab. Und jetzt kommen wir noch auf die Frage, ob alle dasselbe machen. Es gibt immer einige, die sich nicht dran halten. Das ist natürlich total doof und auch nicht besonders sozial, weil die produzieren dann Bucheckern und die Wildschweine stürzen sich dann auf diese Bucheckern, also die haben noch nicht mal was davon.
Ne? Ah, ist wie die Impfgegner.
Also was? Das kann ich, also ich
das hat der Kollege Augstein gesagt.
Wieso, die kriegen dann Corona und sterben und belasten das Gesundheitssystem, verhalten sich unsozial und doof gleichzeitig. So ist das halt auch mit diesen Bäumen. Wie werden denn diese Bäume bestraft von der Natur für ihr abweichendes Verhalten?
Also die werden bestraft, weil in dem deren Nachkommen alle aufgefressen werden. Ne?
Ach so.
Die Wildschweine finden ja nichts, weil ja Pause ist. Und wenn diese Einzelnen, das sind manchmal auch kleine Gruppen von Bäumen, das sind ja nicht unbedingt alles Einzelgänger, die sich da abweichen.
Also deren Bucheckern werden allesamt
aufgefressen. Deren werden alle aufgefressen, weil die Wildschweine finden ja in dem Jahr eigentlich nichts und stürzen sich dann erst recht auf die paar, die kommen und fressen die gnadenlos alle weg.
Wir haben als Kinder im Wald gespielt, weil wir ganz in der Nähe vom Wald wohnten. Und dann haben wir immer Bucheckern gegessen. Ich hätte gedacht, das wird jedes Jahr so. Oder das wäre jedes Jahr so gewesen.
Nee.
Dass man irgendwann eben einen Haufen Bucheckern auf dem Waldboden findet, weil das auch ein Mischwald war mit ganz viel Buchen.
Haben Sie am Rande eines Waldes gewohnt?
Ja,
also wie bei Peter und der Wolf.
Wir so wohnten praktisch in einer kleinen Hütte, in einer Karte am Rande des Waldes.
Das ist nicht wahr. Und dann ist der kleine Nikolaus jeden Tag nach der Schule in den Wald gegangen, so wie Rotkäppchen praktisch, und hat Blumen gepflückt.
Und Bucheckern gegessen.
Und
Sollen
wir übrigens
roh genau, nicht so viel wir hatten essen? Nicht viel.
Sollen wir roh nicht so viel essen, dann sind sie nämlich giftig, aber geröstet Echt? Sind die köstlich.
Oh, wir haben die immer roh gegessen.
Ja? Okay.
Was hätte aus Ihnen werden können, wenn Sie damals nicht so viele Bucheckern gegessen haben?
Also die Leute haben schon Öl draus gepresst, aber ich glaube, bei unseren Jahrgängen, da waren ja schon die ganz dünnen Jahre vorbei, da hat man es nicht mehr gemacht. Ne? Die Leute Bucheckern nee, gesammelt hat, haben, die haben teilweise mit dicken Hämmern an die Bäume geschlagen, was für die Bäume natürlich gar nicht gut ist, damit die Bucheckern runterfallen.
Und Brot draus gemacht.
Ja,
alles also Mehl draus gemacht und Brot draus gemacht.
Ihr seid ja Boomer. Ich habe gerade nämlich gelernt, ich bin Generation X und nicht Boomer. Das finde ich total toll, weil die Boomer sind in so einem öffentlichen Faschismus im Moment, während die Generation X, über die hat bisher noch niemand was Schlechtes gesagt.
Aber ich sag mal, vor allem wahrscheinlich deswegen, weil die meisten gar nicht wissen, welche Generationen das sind, ne?
Ist das so?
Naja, die Boomer sind schon klar und die Boomer sind tatsächlich Generalfaschisten, obwohl die Boomer, das ist auch eine, Entschuldigung, kurze Werbeeinblendung, falsche Wahrheit, denn die Boomer haben ein ziemlich gutes Land, sagen wir so, in ihrer Zeit entstehen lassen in Deutschland und übergeben eins, was jetzt auch nicht in Top-Zustand ist, aber was bestimmt besser ist als das, was sie selber übernommen haben. Mindestens
und dazu gehörte jetzt auch nicht so viel, wenn man überlegt, in welchem Zustand Deutschland sozusagen damals war. Aber ich finde es trotzdem richtig, dass Sie auch in Ihrem großartigen Buch, über das man gar nicht oft genug reden kann, eine Lanze brechen für die Boomer. Das finde ich gut. Ich finde es gut.
Ja, und ich sage mal so, ich würde schon sagen, wir haben als Gesellschaft die letzten 30 Jahre ein bisschen geträumt. Ne? War ja auch schön, nach dem Mauerfall. Ne? Ja. Da sind natürlich trotzdem noch so ein paar Sachen dazwischen gewesen. Ne? 9-11, wenn man an solche Sachen denkt, oder auch die Euro-Krise und ähnliche Dinge. Aber grundsätzlich waren das schon 30 in Deutschland, zumindest relativ sorglose Jahre, oder?
Wobei ja dazugehörte, also wir reden ja mit dir, Peter, weil du den Wald kennst, dazu gehörte ja auch saurer Regen und Le Waldsterben, also eins der wenigen Worte, die aus dem deutschen, aus dem deutschen Sprachgebrauch ins Französische geschafft hat. Ja, Waldsterben ist auch schon vor Mauerfall gewesen, das stimmt schon, aber immerhin, der Sache Abhilfe zu verschaffen. Oder ist Waldsterben immer noch mit saurem Regen? Nein, eigentlich nicht. Das hat man doch quasi gelöst.
Genau.
Das so wie das Ozonloch.
Das Ozonloch ist ja, da gibt es ja immer so noch so ein paar Geschichten in China, wo doch noch so diese FCKWs produziert werden, anscheinend in größeren Mengen. Aber nee, richtig, ist für mich ein sehr schönes Beispiel, dass es funktionieren kann, wenn Gesellschaft sich zusammenrauft. Übrigens damals unter großem Geschrei, unter anderem der Automobilindustrie, dass das eigentlich nicht möglich sei, Autos mit Katalysatoren auszurüsten.
Ja, ja.
Das
war ein echter regulatorischer Eingriff.
Aber cool, es hat funktioniert, ja, muss man sagen.
Das wird ja heute auch immer als Beispiel dafür genommen, eigentlich für diese FDP-Linie, Technologie offen, die Zukunft zu denken und technologiezentriert zu denken. Weil für jedes Problem, was der Mensch schafft, findet er auch eine technologische Lösung, um es sozusagen wieder zu beheben. Und in der Vergangenheit hat das ja hin und wieder ganz gut funktioniert. Und die Frage ist eben, ob das künftig auch funktioniert. Das ist ein ganz grundsätzlich anderer Ansatz, nicht? Ob man sagt, wir müssen mehr zurück zur Natur oder wir müssen schlauere und bessere technologische Lösungen finden für die Probleme, die wir selber geschafft haben. Peter, was sagst du?
Also zurück zur Natur geht ja nicht. Deswegen gibt es ein moderneres Wort dafür. Das ist eine Pro-Naturierung, weil wir unter den aktuellen Umständen gar nicht wissen, wohin sich das entwickelt, wenn wir die mal in Ruhe lassen, diese Flächen. Na, also brauchen wir auf jeden Fall. Aber weniger Aktionismus, ne? Da wird ja oft gepflegt und gehegt und beweidet und sonst irgendwas gemacht mit solchen Flächen. Also Finger raus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, bin ich schon optimistisch. Wir haben ja schon ganz viele Technologien, die funktionieren. Nehmen wir mal das Thema E-Mobilität. Ja, ich weiß, kann sich nicht jeder leisten. Wir machen das schon seit 7 Jahren. Und ich kann nur sagen, ich möchte gar nichts anderes fahren. Also selbst wenn es genauso umweltschädlich wäre wie ein Verbrenner, ist es viel cooler, wenn man nicht mehr zur Tankstelle muss.
Aber hoffentlich kein Tesla, oder?
Nee.
Oder du musst hier hinten so einen Aufkleber rauffahren, habe ich gekauft, bevor Musk verrückt wurde.
Ja, aber ich meine, weiß es nicht. Der kann es theoretisch ganz ja auch, wenn er keinen Bock mehr hat, die Karren stilllegen. Ne? Der hat doch mal in Florida, als er in so einen Hurricane kam, die Reichweite auf einmal für alle erhöht. Und die Leute dann gemerkt haben, ach, der drosselt das künstlich, außer ich bezahle extra was. Das sind heimische Fabrikate.
Aha.
Aber für mich ein schönes Beispiel auch zum Thema Technologieoffenheit, wo man sagt, ich möchte nicht auf Dauer mit E-Fuels, da wird es ja rauslaufen, wenn man die andere Variante haben möchte, mit Verbrenner fahren, weil Stand heute zumindest wird das dann 5-mal teurer. Das möchte ich gar nicht bezahlen.
Na, aber jetzt noch mal einmal zum Wald im Großen und Ganzen zurück. Wir haben mal für, ich glaube, die Bild-Zeitung eine große Umfrage gemacht, ein paar Jahre her. Woran denken die Deutschen, wenn sie an Heimat denken? Also was löst das Gefühl, das positive, wohlige, warme Gefühl von Heimat und Geborgenheit aus? Und ganz viele, große, große Mehrheit, ich glaube 70%, haben geantwortet, Wald. Der deutsche Wald, das löst was bei ihnen aus. Wobei das Deutsche habe ich jetzt hinzugefügt. Aber der Wald löst was aus und macht Heimat. Und darum, glaube ich, gibt es auch so einen politischen Streit um den Mythos Wald und wie man den bewirtschaften darf, aufräumen darf. Gut, hier im Berliner Wald ist nicht so viel aufgeräumt, wie in der ganzen Stadt nicht. Welchen Wald darf man für was abholzen? Ganz wichtiges Thema für die AfD. Wie siehst du das? Ist das immer so gewesen? Muss das so sein? Oder spinnen die Deutschen halt mal wieder ein bisschen?
Das ist überraschenderweise nichts Deutsches, sondern was Menschliches. Also ich habe, ich mache jetzt keine Werbung, weil das Buch schon ziemlich alt ist, Das Geheimleben der Bäume. Das ist weltweit in über 50 Sprachen übersetzt. Und egal ob in der Mongolei, in Israel oder in Südamerika, die Menschen haben überall ein ähnliches Gefühl. Das war für mich das Überraschende. Ich habe früher auch mal gedacht, ah, die Deutschen mit ihrer Romantik und so weiter.
Ja, Caspar David schon, Friedrich.
Ja. Caspar David Friedrich hat übrigens oft so Restbäume gemalt, die so ganz traurig und düster in der Landschaft standen. Das waren eigentlich zerstörte Landschaften, die er da gemalt hat. Aber das ist dieses Heimatgefühl, ja, also das haben viele Menschen übrigens zum Beispiel in Indien teilweise ganz extrem. Da gibt es eine kleine Kultur, Bishnoi, und die haben, das ist verbrieft, vor, ich glaube, 200-300 Jahren, sind die massakriert worden, weil die sich schützend vor Bäume gestellt haben, die der Maharaja für irgendeinen Palast oder was fällen wollte. Haben wirklich die Bäume geschützt und die sagen bis heute, ich bin wichtig für meine Familie, der Baum ist wichtig für das Dorf.
Das ist so wie Stuttgart 21, das waren so indische Wutbürger.
Das weiß ich nicht. Nein? Aber es hat
Bedeutung. Der ganze Tempel des Maharajas und der ganze Palast ist schneller gebaut worden als dieser bekloppte Bahnhof.
Das mag sein, dass jedes Mal, wenn man da hinkommt, denkt man, Leute, so ganz allmählich wäre es schön, wenn man mal nicht drumherum, sondern reingehen könnte. Aber anderes Thema. Ich bin übrigens trotzdem begeisterter Bahnfahrer, das ist so nebenbei. Aber wir kommen nochmal zurück auf diese Heimatsache. Ja, das
ist, warum ist das in allen Kulturen so? Ist das,
ich dachte, die Franzosen haben so ein besonderes Verhältnis zur Wüste. Wenn man mit den Deutschen, der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich wird immer gesagt, der Deutsche liebt den Wald und der Franzose liebt die Wüste.
Also Franzosen lieben Bäume. Also nur als Beispiel nochmal, für mich ist mein Buchhaltergradmesser, die Franzosen in Frankreich war es noch viel erfolgreicher als in Deutschland. Irre. Also ist was das, also nee, bei den Franzosen würde ich auch sagen, das täuscht. Aber nochmal auf
die Franzosen lieben, wie heißt das, La France profonde, also das urtümliche, alte Land, die Fläche, und da gehört der Wald dazu. Dazu gehören aber auch Hecken, Felder. Also die ganze Kulturlandschaft. Ja.
Weinberge, habe ich gehört.
Auch Weinberge. Ja. Nein, aber jetzt ohne Witz, da haben die ein mystisches Verhältnis zu.
Ja.
Und das wird tatsächlich, also gut, Symbolismus von de Gaulle, natürlich benutzt worden und wird in Deutschland jetzt eben hier mit dem Wald von der AfD bedient.
Richtig.
Nimmst du das wahr? Muss man das ernst nehmen?
Ja, also die AfD kapert ja Erzählungen. Ich sage mal ein Beispiel, Windkraft im Wald. Windkraft im Wald ist nicht besonders schlau, weil Wald ganz andere Fähigkeiten hat, zu kühlen, Wetter zu machen und so weiter. Also die sollte man schon entlang der Autobahn in die intensive Agrarlandschaft stellen. Da haben wir noch genug Platz, aber egal. Wenn es zu Protesten kommt, muss man höllisch aufpassen, weil sich häufig die AfD obendrauf setzt. Und die machen das in einer unheilvollen Tradition, weil auch im Dritten Reich über das Thema ist zum Beispiel naturgemäße Waldwirtschaft eingeführt worden. Die hat man dann nicht praktiziert. Aber dieser Waldschutz im Sinne von Heimatschutz, diese Art von Naturverbundenheit, der deutsche Wald, die deutsche Eiche, das ist sehr eng verknüpft. Da muss man tatsächlich aufpassen. Also wenn Waldliebe politisch wird, dann rutscht sie häufig nach rechts.
Naja,
oder
nach
Grünen.
Links. Also Entschuldigung, ich weiß noch, Fridays
der
Hambacher for Future.
Forst.
Hambi.
Der Hambi.
Hambi und Danny. Also das sind dann so verpoppende, verniedlichende Begriffe für kleine Waldstücke, größere Waldstücke, die dem, in einem Fall glaube ich, dem Braunkohletagebau und dem anderen Fall glaube ich, einer Autobahn, Reststückchen zum Opfer gefallen sind oder zum Opfer fallen sollten. Da hat sich dann Fridays for Future angekettet. Aber in einer ähnlichen emotionalen Verbindung zu Hambi darf nicht sterben.
Ja, aber sagen wir, bei Hambi muss man sagen, das hat den Kohleausstieg mitbefördert, ganz klar. Also es sind grundsätzlich gute Aktionen. Wenn man mal schaut, was das klimatisch bedeutet, also nicht nur wegen der Braunkohle, die da gefördert wurde oder auch immer noch wird, sondern wegen der Aufheizung der Landschaft. Es ist unfassbar, was da temperaturtechnisch passiert rund um diese Tagebaue, wie die sich aufheizen im Sommer. Also ja, insofern stimmt es schon. Das ist natürlich auch ein linkes Thema, aber nicht mit diesem Unterton. Ne? Also es hat natürlich, da geht's. Letztendlich ist das ja was Konservatives, ne?
Oh, absolut.
Im besten Sinne. In den rechten Kreisen wird das eher als etwas Nationales begriffen. Ne? Und Natur kennt ja keine nationalen Grenzen. Also sobald, sagen wir es vielleicht mal besser so, sobald Natur mit Nationalgrenzen, Staatsgrenzen verbunden wird, dann würde ich schon sagen, rutscht es nach rechts.
Ja, wenn es Identitätspolitik gemacht wird damit, nicht? Dann.
Ja.
Aber wie kann man dann den Wald entpolitisieren? Also sowohl meinetwegen Fridays for Future wegnehmen, in Anführungsstrichen, aber vor allen Dingen der AfD diese Erzählung verbauen, damit sie den deutschen Wald, der ja irgendwie allen gehört, nicht vereinnahmt.
Ja, wir schauen uns mal an, was denn Leute, die diesen Kreisen nahestehen, sich unter Wald vorstellen. Und da geht es dann schon eher auch um Rohstoffversorgung und solche Dinge. Also, aber wie man das insgesamt schafft, Wahrscheinlich, ja.
Also als Alice Weidel auf dieser Parteiveranstaltung, der Wahlparteitag, dann die Windmühlen der Schande, ja, die mögen sie alle hier. Da kamen sie ja aus einem Beispiel.
Reinhard II war das, glaube ich, in Hessen.
In Grimmigs Märchenwald. Ja, ja. So und so viel Windmühlen, also Windkrafträder hingestellt werden sollen, was, glaube ich, immer noch der Plan ist. Und dafür wird ein kleines Stück dieses Waldes möglicherweise abgeholzt. Also Grimms Märchenwald, das war total wichtig.
Ja, ja, genau. Also und die hat sich da, also diese Bewegung vor Ort, die kennt sie, weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt kennt, aber sie hat sich jedenfalls draufgesetzt. Die gibt es ja schon viel länger und das ist auch richtig so, aus meiner Sicht, was die dort verhindern wollen, weil nochmal, es ist nicht besonders schlau, heutzutage Wald zu roden für Windenergie, weil man dann ein natürliches Ökosystem, was im Klimaschutz noch viel wichtiger ist, ausspielt gegen eine Technologie, die woanders genauso hingestellt werden könnte. Aber ja, das ist das große Problem. So, wie kann man das umgehen, indem man, also das Entpolitisieren sozusagen von Wald, indem man das individuell anders erlebbar macht, ne? Und also indem man die Bedeutung, sagen wir mal, zum Beispiel Trinkwasser ist ja nicht parteipolitisch besetzt. Oder irgendwelche anderen.
Ja, zu deutschem Wasser, sagte mal Harald Schmidt. Ja, zu deutschem Wasser.
Also solange es nicht von den Fidschi-Inseln kommt oder irgendwelches Gletscherwasser ist, würde ich mal sagen, ist es eher unpolitisch. Also Wald muss was sein, wo man weiß, ich brauche das zum Leben. Das ist keine politische Haltung, sondern das ist eine Lebensnotwendigkeit. Und wenn das durchsickert, das ist meines Erachtens eben noch nicht der Fall, zumindest bei vielen Menschen nicht, dann ist klar, egal welche Partei ich wähle, das muss grundsätzlich abgedeckt sein.
Peter, bevor wir jetzt uns bei dir bedanken und dich in dein weiteres Leben entlassen, nochmal eine Frage, weil was die Zuhörerinnen und Zuhörer ja gar nicht genau wissen, ist, wo wir hier eigentlich lang gehen. Wir laufen hier in Berlin, Grunewald, glaube ich, keine Ahnung, jedenfalls auf den Teufelsberg. Riesiger Schutthaufen, Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs, komplett bewachsen mit Bäumen jetzt. Ist dieser Wald hier eigentlich dann von selber entstanden? Sieht das für dich so aus? Also, weil dann würde ich sagen, okay, meine Krieg hin und her, aber immerhin wächst jetzt hier so ein Wald. Und wenn der von alleine passiert, dann ist es ja eigentlich eine tolle Sache, dass so ein Wald so schnell sich so, so breit macht, oder?
Ja, wobei die Bäume hier geschätzt noch gar nicht so alt sind. Ich würde die mal auf 40, 50 Jahre schätzen, ja, aber da kann ich mich auch vertun. Ich weiß nicht, wie gut die auf Trümmerbergen wachsen, aber so in die Richtung würde ich das mal tun. Also das hat man wohl nicht direkt nach der Auffüllung sich selbst überlassen, aber doch schon seit Jahrzehnten. Ne? Und das sieht nicht gepflanzt aus.
Das ist keine Plantage.
Das passiert dann von alleine? So das schnell passiert, wächst der Wald wieder nach?
Ja, aber wenn Sie, also um es noch ein bisschen düsterer zu machen, wenn Sie durch die Schützengräben in Frankreich, da wo der Erste Weltkrieg immer 50 Meter nach links, 50 Meter nach rechts gegangen ist, da wächst auch 100 Jahre danach kein Baum. Oder nur so eine, keine Ahnung was, unterarmdicke Stammgröße, weil der Boden so verseucht ist durch die Munition, dass er nie wieder einen echten Baum produzieren wird.
Ich wollte jetzt auch nicht so verstanden wissen, dass ich finde, dass wir ganz viele Kriege führen müssen mit riesigen Schutthaufen. Ich habe mich nur darüber gewundert, dass so ein Wald so schnell wächst, weil ich immer gedacht hatte, wenn ein Wald einmal weg ist, kommt er erstmal nicht wieder.
Also solange das Klima und natürlich auch das Wetter dann konkret das noch hergibt, kommt das in Deutschland überall zurück. Ich mache das ja immer, wenn ich mal auf die Bahn warte. Das kommt ja doch mal häufiger vor. Und dann schaue ich mir in den Hauptbahnhöfen an, zum Beispiel in Berlin, wo wachsen denn hier heimische Waldbäume? In den Bahnhöfen. Also in den Hauptbahnhöfen, weil das sind ja die ungünstigsten Orte, also außerhalb des Hallendachs, dass da noch ein bisschen Regen reinkommt. Aber an den Hauptbahnsteigen, wo ICE-Züge drüber donnern im Viertelstundentakt. Also schlimmer geht es ja nicht für Wald. Da ist ja hier dieser Schuttberg, der ist ja sicher mal mit Erde überdeckt worden, noch viel, viel besser. Und da wachsen überall heimische Bäume. Einen davon haben wir auch mal gerettet, ist mit der Deutschen Bahn ein riesen Tamtam. So eine kleine Kirsche aus dem Hamburger Hauptbahnhof, Gleis 14a bis B, da fahren die Züge nach Köln. Habe ich ja 4 Jahre lang beobachtet und ich gehe immer besuchen die Bäume und gucke, immer noch da. Und dann hat die Deutsche Bahn gesagt, könnt ihr ausgraben. Und natürlich mit Fernsehen und allem Pipapo. RTL war übrigens auch da. Und dann haben wir den in der Waldakademie ausgesetzt und er ist da irre abgegangen. Aber für mich ein schöner Hoffnungsträger. Ich bin ja, was die Zukunft anbelangt, sehr zuversichtlich. Dieser Baum zeigt, es geht immer noch praktisch überall in Deutschland und das sollten wir einfach nutzen.
Klasse. Vielen Dank, Peter, dass du mit uns hier durch den Wald gegangen bist. Und Kollege Blome, Sie können Ihre Barbour-Jacke jetzt wieder in den Schrank
legen. Ja, aber danke für den Optimismus.
Ja, und danke
jetzt
für die
nicht immer quasi, ob siegt oder ob waltet, wenn es ums Klima und die Bäume und den Wald geht, finde ich gut. Danke.
Ihr habt euch bestimmt schon die ganze Zeit gefragt, warum ich nicht zu hören bin. Hallo, hier ist Lorraine, aber ich bin natürlich die ganze Zeit hinter euch hergelaufen. Habt ihr das wahrgenommen?
Ja, du warst wie der Schatten eines Baumes hinter uns.
Und apropos Baum, wollt ihr nicht noch mal ein paar Bäume umarmen?
Und Trikots tauschen?
Ja.
Wie nach dem Spiel?
Das wäre auch schön. Aber wir sind auch ein paar Höhenmeter gelaufen, also ich weiß nicht, ist ein bisschen eklig, oder?
Nee, ich will keinen Baum umarmen. Angucken, ja, anfassen nicht.
Tschüss, Augstein.
Ist ein gutes Motto.